Willkommen beim Wochenendprogramm von Radio Prag. Wir beginnen mit einem Überblick über die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Woche. Am Mikrofon ist Dagmar Keberlová. Montag. Der tschechische Premier Wladimír Špidla hat Brüssel besucht. Nach Gesprächen mit EU-Erweiterungskommissar Günther Verheugen und EU-Kommissionspräsident Romano Prodi kündigte er an, dass die Tschechische Republik die Beitrittsverhandlungen mit der Union zwar gerne möglichst schnell abschließen würde, notfalls jedoch bereit wäre, über einige Themen noch auf dem EU-Gipfeltreffen in Kopenhagen zu verhandeln. Die EU-Institutionen hatten am Montag nach langen Verhandlungen den EU-Haushalt 2003 unter Dach und Fach gebracht. Das Angebot der EU für die Tschechische Republik bleibt in dem Finanzierungspaket unverändert. Demnach sollen die tschechischen Bauern erst im Jahre 2013 dieselben Zahlungen wie die Landwirte der gegenwärtigen EU-Mitglieder erhalten, womit Tschechien nicht einverstanden ist. Dienstag. Landwirtschaftliche Fragen, aber auch fehlende Sitze für Tschechien im Europaparlament nach einem EU-Beitritt standen im Vordergrund der Gespräche, die eine Delegation tschechischer Parlamentarier mit Vertretern des Europaparlaments in Brüssel geführt hat. Neben diesen Punkten kam es auch zu einer stürmischen Debatte über die sogenannten Beneš-Dekrete. Der tschechisch-slowakische Film über den Briten Nicholas Winton, der nach der NS-Okkupation der Tschechoslowakei über 600 jüdische Kinder nach England gerettet hat, ist in New York mit dem renommierten Emmy-Preis in der Kategorie Dokumentarfilm ausgezeichnet worden. Der Titel des Films unter der Regie von Matěj Mináč lautet Nicholas Winton – Die Kraft der Menschlichkeit. Mittwoch. Der Rat des tschechischen Fernsehens hat den Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen TV-Senders Jiří Balvin abberufen. Der Rat hat festgestellt, Balvin habe gegen das Gesetz verstoßen, indem er Kameras zur Beobachtung der Fernsehmitarbeiter im Gebäude des Senders installieren ließ. Außerdem wurden Fehler beim Wirtschaften und in der Leitung des Fernsehens kritisiert. Die weitere Privatisierung der tschechischen Telefongesellschaft Český Telekom, an der sich die Deutsche Bank beteiligen wollte, ist vorerst gescheitert. Der tschechische Finanzminister Bohuslav Sobotka will nun der Regierung bis zum 30. Januar 2003 einen Plan über das weitere Vorgehen vorlegen. Der Telekom-Vorstand hat seinen Generaldirektor Přemysl Klíma abberufen. Das tschechische Abgeordnetenhaus hat die Aufnahme eines Kredits bei der Europäischen Investitionsbank in Höhe von 12 Milliarden Kronen, etwa 400 Millionen Euro, gebilligt. Aus diesem Darlehen soll die Beseitigung von Hochwasserschäden in den nächsten zwei Jahren finanziert werden. Das Abgeordnetenhaus lehnte die beiden Gesetzesvorlagen ab, die eine Direktwahl des Staatsoberhauptes ermöglichen sollten. Der Nachfolger von Václav Havel wird daher im Januar von den beiden Parlamentskammern gewählt werden. Zum neuen Oberbürgermeister von Prag wurde der 39-jährige Pavel Beim von der Demokratischen Bürgerpartei ODS gewählt. Als Grundlage der Wahl Beims gilt ein kürzlich unterzeichnetes Koalitionsabkommen zwischen den Prager Sozialdemokraten und der ODS. Soweit die Wochenschau. Staaten haben keine Freunde, Staaten haben nur Interessen. So lautet einer der Stehsätze, die man in politischen Analysen und öffentlich geführten Debatten immer wieder zu hören bekommt. Und sowohl in der Theorie als auch in der Praxis scheint sich diese Aussage immer wieder mühelos bestätigen zu lassen. Theoretisch zum Beispiel deshalb, weil Freundschaft eine sehr individuelle Beziehung darstellt, Staaten aber höchst komplexe Gebilde sind. Und was die Praxis betrifft, so finden wir im tschechisch-deutschen respektive tschechisch-österreichischen Verhältnis nahezu ein Paradebeispiel für die Wechselhaftigkeit von Interessen und auch für die Instrumentalisierung von Konflikten vor. Über die jüngsten Entwicklungen rund um das historisch belastete Verhältnis zwischen jenen drei Ländern hören Sie den nun folgenden Schauplatz, den Gerald Schubert gestaltet hat.
Schauplatz.
keine Frage, in den tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen bewegt sich etwas. Und dies bedeutet, fast möchte man sagen, logischerweise zweierlei. Nämlich einen gewissen Fortschritt auf der einen Seite, aber auch das Wiederaufflammern alter und doch noch aktueller Konflikte auf der anderen. Als Katalysator dieser beschleunigten Entwicklung in den jeweils bilateralen Angelegenheiten müssen sowohl die Parlamentswahlen gelten, die dieses Jahr in allen drei Ländern abgehalten wurden, als auch die Tatsache, dass die Europäische Union kurz vor ihrer Erweiterung steht und auch Tschechien einer der Beitrittskandidaten ist. Anfang der Woche hat nun der Vizepräsident des tschechischen Senats, Jan Rummel von der Liberalen Freiheitsunion, eine neue Episode des Dialogs eröffnet, indem er mit dem Vorsitzenden der sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Bosselt, in den Räumlichkeiten des parlamentarischen Oberhauses zu einem Mittagessen zusammentraf. Anschließend sprach sich Rummel gar für eine Geste der Entschuldigung gegenüber jenen Sudetendeutschen aus, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Gebiet der damaligen Tschechoslowakei vertrieben worden waren. Eine solche Geste von Seiten Prags war ja erst kürzlich vom Europaparlament als wünschenswert bezeichnet worden.
In den folgenden Minuten wollen wir zwei Politiker mit gegensätzlichen Standpunkten zu dieser Frage zu Wort kommen lassen, nämlich Jan Rummel selbst und den Vorsitzenden der tschechischen Abgeordnetenkammer Lubomír Zaorálek von den Sozialdemokraten. Beide hat Radio Prag vors Mikrofon gebeten. Beginnen wir mit Jan Rummel und einer Erklärung zu seinem Treffen mit Bosselt.
Ich glaube, zu einer Zeit, in der all die rechtlichen Fragen rund um die Beneš-Dekrete und letztlich auch rund um die Eigentumsverhältnisse geklärt sind, wie dies auch aus dem Bericht der EU hervorgeht, sollte es möglich sein, einfach normal miteinander zu sprechen, die gegenseitige Spannung zu enttabuisieren, die Sudetendeutschen und unsere antideutschen Einstellungen zu entmystifizieren und miteinander sehr offen zu reden. Denn in nicht allzu langer Zeit werden wir alle zusammen in der Europäischen Union sein. Die Barrieren müssen fallen und jeder muss mit jedem sprechen können, wo immer es auch geht, auf allen Ebenen. Das war im Wesentlichen das Hauptmotiv für mein Treffen mit Herrn Posselt.
Zur Frage, welche Bedeutung der Beschluss des Europaparlaments, in dem Tschechien eine Geste gegenüber den Sudetendeutschen nahegelegt wird, für ihn habe, meinte Rummel.
Ich glaube, dass man diese Aufforderung zwar übergehen könnte, aber dass dies nicht richtig wäre. Wenn uns das Europäische Parlament dazu auffordert, eine Geste zu setzen, dann sollten wir darüber auch ernsthaft reden.
Was hat nach Rummels Meinung die tschechisch-deutschen und tschechisch-österreichischen Beziehungen zuletzt besonders belastet?
Ich meine, die tschechisch-deutschen Beziehungen sind durch dieses Superwahljahr ein wenig in Mitleidenschaft gezogen worden, indem jeder etwas an die Adresse eines anderen sagte. Stoiber in Deutschland an die Adresse der Tschechischen Republik, Semmern und Klaus an die Adresse Deutschland und Österreichs, Haider an die Adresse aller. Aber nach den Wahlen sollten wir uns doch rational, wie normale Menschen verhalten und in einem etwas anderen Ton miteinander reden können. Ich glaube also, dass es durchaus Raum für Erwägungen dieser Art gibt und den wollte ich mit meinem Treffen mit Bosselt einfach öffnen.
Einen anderen Standpunkt zur Entwicklung der tschechisch-deutschen Beziehungen und zu einer Entschuldigung für nach dem Zweiten Weltkrieg begangenes Unrecht nimmt hingegen Abgeordnetenchef Lubomír Zaorálek ein. Wenigstens seine Rhetorik unterscheidet sich grundlegend von der Rummels. Auf den entsprechenden Beschluss des Europaparlaments angesprochen, meinte Zaorálek.
Ich würde nicht sagen, dass dieser Text uns dazu auffordert, eine Geste zu setzen. In dem Text ist eher davon die Rede, dass es passend wäre, wenn die Tschechische Republik über die Möglichkeit einer solchen Geste als ein moralischer Akt nachdenkt.
Zaorálek sieht allerdings auch eine Alternative zu einer einseitigen Erklärung Prags.
Na druhé straně v tom stejném usnesení Evropského parlamentu je také odstavec, ve kterém se říká.
Andererseits gibt es in demselben Beschluss des Europaparlaments, und es ist dies ein allgemeiner Text, der nicht nur die Tschechische Republik betrifft, auch noch einen anderen Absatz. Dort wird gesagt, dass es gut wäre, eine europäische Erklärung in Betracht zu ziehen, die sich mit den schmerzhaften Punkten der Vergangenheit, verbunden mit dem Zweiten Weltkrieg, seinem Verlauf und seinen Folgen, auseinandersetzen soll. Mit Verbrechen, Ungerechtigkeit und Leid, zu dem es während dieser Zeit gekommen ist. Dadurch würden alle Seiten, die an diesen Geschehnissen beteiligt waren, sich dazu äußern und dazu Stellung beziehen. Mir erscheint dieser Gedanke sehr interessant zu sein, denn im Gegensatz zu irgendeiner einseitigen Geste wird hier gesagt, dass man nichts aus dem Zusammenhang von Raum und Zeit herausreißen und keine Begebenheit isoliert betrachten sollte, dass wir nur den gesamten historischen Ablauf behandeln und auch über Ursachen und Wirkungen nachdenken sollten.
Eines ist für Saurálek jedenfalls klar. Welche Geste auch immer von tschechischer oder gesamteuropäischer Seite gesetzt werden mag, um die Zukunft nicht von ungelösten Fragen der Vergangenheit beeinträchtigen zu lassen. Niemals stünde dabei die Befriedigung der Ansprüche anderer im Mittelpunkt, sondern immer nur die eigene Beschäftigung mit der eigenen Geschichte.
Ja, nicht sie. Ich
will über die Geschichte nicht urteilen und über sie sprechen, damit ich jemanden zufriedenstelle. Ich lehne überhaupt diese ganze Denkweise ab. Ich lehne Entschuldigungen, zu denen mich jemand auffordert, ab. Und auch ich fordere niemanden auf, sich zu entschuldigen. Denn entweder er entschuldigt sich von selbst oder nicht. Aber ich werde ihn zu nichts auffordern und auch nichts von ihm verlangen. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass man damit vom richtigen Weg abkommt.
Denn, so Saurálek, damit würden die alten Konflikte immer wieder neu belebt.
Wir sind wahrscheinlich nie dazu in der Lage, mit derlei Gesten alle in ausreichendem Maß zufriedenzustellen. Und damit beginnt nach jeder solchen Geste der ganze Prozess wieder von vorne. Da bin ich mir leider ganz sicher.
Zuletzt griff auch Saurálek noch die Frage auf, was denn eigentlich die Beziehungen zwischen den beteiligten Ländern in letzter Zeit besonders belastet hat. Dort, wo Rummel auf das Superwahljahr in Tschechien, Deutschland und Österreich verwiesen hatte, sprach Saurálek den EU-Beitritt selbst an.
Dneska jsme před vstupem do Evropské unie, tak to...
Wir stehen heute vor dem Beitritt zur Europäischen Union und dadurch entsteht auch eine Situation, in der es ein letztes Mal möglich erscheint, diese Dinge aufzugreifen. Und das ist gerade vor dem Beitritt das Unangenehme, nämlich dass die Situation für manche nochmals als Anlass für den Versuch dient, die Beziehungen zu anderen Ländern mit dem Hinweis auf die Vergangenheit zu trüben. Aber das ist unangenehm, denn die EU ist für mich vor allem ein Symbol der Zukunft. Ich bin aber davon überzeugt, dass dies nur eine Episode vor dem Beitritt ist und dass sich dies mit dem Beitritt ändern wird. Dass wir als Teil der europäischen Völkergemeinschaft das tun werden können, wozu die Union eigentlich bestimmt ist. Und das ist die Schaffung einer gemeinsamen Zukunft.
So gesehen stehen freilich auch Saureleks Worte im Zeichen der Überwindung einer schwierigen Vergangenheit und der Schaffung einer von gegenseitigem Vertrauen geprägten Zukunft. Und das war auch nicht anders zu erwarten. Denn immerhin stehen alle Regierungsparteien in Tschechien, unter ihnen also auch die Partei Rummels und die von Saurálek, einem EU-Beitritt Tschechiens deklariert positiv gegenüber. Umso wichtiger wird es für die Bürger und Bürgerinnen auf beiden Seiten der jetzigen EU-Außengrenzen sein, auch auf die feineren Aspekte der politischen Rhetorik zu achten, um sich ein differenziertes Bild über den Weg der EU in ihre historische Erweiterung zu verschaffen.
Und damit sind wir auch am Ende unseres heutigen Schauplatzes angelangt. Am Mikrofon verabschieden sich
Markéta Maurová
und Gerald Schubert.
In unserem heutigen Feuilleton setzt sich Lothar Martin mit der tschechischen Wahrnehmung des jüngst in Prag stattgefundenen NATO-Gipfels auseinander.
Wenn man aus dem Rathaus kommt, ist man meistens klüger. Eine alte Weisheit, die man mit Fug und Recht auch auf den vor anderthalb Wochen in Prag veranstalteten NATO-Gipfel beziehen kann. Denn kaum waren die Staatsoberhäupter und Regierungschefs aus 46 Ländern mit den Spitzenstars Bush, Blair, Chirac und Schröder wieder abgereist, da entzündete sich in Tschechien eine Diskussion über die Richtigkeit bzw. die überzogene Handhabe der vom Gastgeberland vor und während des Gipfels getroffenen Sicherheitsmaßnahmen. Präsident Václav Havel hatte die Debatte losgetreten mit den Worten: "Ich möchte allen Polizisten, Soldaten und Staatsdienern danken, die die Sicherheit des Gipfels gewährleistet haben. Allerdings in einem Ausmaß, das möglicherweise überflüssig war." Aubacke, wieder war der im Ausland so populäre Dichterpräsident zu Hause in ein Fettnäpfchen getreten, weil er allzu offen seine Meinung gesagt hatte. Die nackten Zahlen belegen Havels These, denn insgesamt 12.000 Polizisten standen letzten Endes nur 1.500 Demonstranten gegenüber. Innenminister Stanislav Gross wehrte sich mit den Worten, ihm sei ein solch hochbetriebener Aufwand mit dem Ergebnis, dass nahezu absolut nichts vorgefallen ist, lieber, als wenn es umgekehrt gelaufen wäre. Dem kann vorbehaltlos zugestimmt werden. Aber die Sache hat noch eine Vorgeschichte. Vor 2 Jahren war es nämlich bei dem in Prag stattgefundenen Gipfel von Weltwährungsfonds und Weltbank zu erheblichen Krawallen gekommen. Rückgreifend darauf hatten Gross und Polizeipräsident Jerzy Kolasch vor dem NATO-Summit das Horrorszenario an die Wand gemalt, dass es diesmal bei ähnlichen Ausschreitungen zum Krieg zwischen Polizei und Demonstranten kommen werde. Eine grausige Vorstellung, die zigtausende Prager vor Wochenfrist förmlich aus ihrer Stadt in europäische Touristenorte flüchten ließ. Die Moldau-Metropole glich daher am 21. und 22. November teilweise einer Geisterstadt, was, so Havel, einige Vertreter der angereisten Politprominenz in gewisser Weise erschaudern ließ. Dabei hätte Havel, für den das Stelldichein der Weltpolitik in seiner Heimatstadt buchstäblich das Sahnehäubchen auf seine zu Ende gehende politische Karriere war, seinen internationalen Gästen gern ein weltoffenes, selbstbewusstes und von optimistischen Menschen geprägtes Prag präsentiert. Aber die Mehrzahl der Tschechen ist alles andere als das. Sie lässt sich vielmehr in dem ihr noch innewohnenden Obrigkeitsgehorsam allzu schnell von Politikerworten und aufgebauschten Medienberichten beeinflussen. Gerade aus diesem Grund erfährt Havel national bei weitem nicht die gleiche Anerkennung wie im Ausland. Der Prophet gilt halt nichts im eigenen Land, findet ein weiteres Sprichwort somit seine erneute Bestätigung. Was und wer jedoch nach der Ära Havel ab Februar nächsten Jahres kommen wird, dieses Szenario kann sich hierzulande noch niemand so recht ausmalen.
Tschechoslowakischer sozialistischer Realismus 1948 bis 1958. Diesen einfachen Namen trägt eine Ausstellung in der Prager Galerie Rudolfinum. Sie versetzt die Besucher ein halbes Jahrhundert zurück und präsentiert die offizielle bildende Kunst des oben genannten Jahrzehnts. Der Bau der Slapitalsperre in der Gießhütte Julius Fučík unter Bergleuten, Freundschaft der sowjetischen und der tschechoslowakischen Armee. Diese und andere Bilder sind bis zum 7. Februar im Kunsthaus auf dem Moldaukai zu sehen und werden im heutigen Kultursalon besprochen, durch den sie Katrin Sapina und Marketa Morova führen. Sozialistischer Realismus, sowjetische Kunsttheorie, 1932 erstmals in einer Resolution des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gefordert, 34 und 36 von Zhdanow zum alleingültigen sowjetischen Kunststil erklärt, fordert eine wahrheitsgetreue, historisch konkrete Darstellung der Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung, die zu einer tendenziösen Themenbeschränkung führte. Soll die Werktätigen ideologisch umformen und durch eine allenverständliche Kunst erziehen, lehnt Konflikte und formale Experimente ab. Mit diesen Worten wird der sozialistische Realismus im Knau-Lexikon definiert. Jener Stil wurde aus der Sowjetunion in die Tschechoslowakei importiert, hat sich hierzulande daraus aber eine spezifische Gestalt entwickelt. Dazu habe ich die Kuratorin der Ausstellung im Rudolfinum, Teresa Petišková, befragt.
Tak já bych řekla, že určitě, že to je taková středoevropská podoba sozialistického realismu.
Ganz bestimmt würde ich sagen, es handelt sich um eine mitteleuropäische Form des sozialistischen Realismus, und zwar aus einem Grunde. Die tschechoslowakische Gesellschaft und Kultur wehrte sich damals gegen den sehr harten Druck des Nachbarimperiums, und zwar sowohl gegen politischen als auch kulturellen Druck.
Und wie hat sich diese Abwehrhaltung in der sozialistisch-realistischen Kunst widerspiegelt?
Na rozdíl od třeba výstav, které byly prezentovány v Berlíně nebo v Moskvě.
Im Unterschied zu Ausstellungen, die damals etwa in Berlin, Moskau und anderen Städten präsentiert wurden und die Sphäre des sozialistischen Realismus in anderen Kulturen reflektierten, beinhaltete die tschechische offizielle Produktion der 50er Jahre in hohem Maße eine Rückkehr zu traditionellen Kunstwerten. Rückkehr zu Landschaftsmalerei, Stillleben, Veduten und so weiter. Diese Bilder waren auf offiziellen Ausstellungen nur dank ihres Namens vertreten, wie etwa Geburtsort Klement Gottwalds, die Schleuse bei Rusinow und andere.
Was für Möglichkeiten gab es für die tschechoslowakische Öffentlichkeit, für tschechoslowakische Künstler, sich mit dem neuen Kunststil bekannt zu machen? Fanden hierzulande zum Beispiel Ausstellungen sowjetischer Künstler statt?
Zpočátku tohoto desetiletí byl velký problém, že vlastně podoba sovětského socialistického realismu v jeho stalinské podobě...
Am Anfang war es sehr problematisch, weil die stalinistische Form des sozialistischen Realismus in der Tschechoslowakei bis 1948 fast unbekannt war. Interessant war eine Ausstellung der sowjetischen Nationalkünstler, die bei uns im Jahre 1947 stattfand und einen riesigen Skandal hervorgerufen hat.
Teresa Petišková hat für die Ausstellung ausschließlich Werke gewählt, die im Jahr 1948 bis 1958 entstanden. Warum gerade diese Abgrenzung, habe ich sie weitergefragt.
To desetiletí je opravdu desetiletím, kdy se ta scéna rozdělila na oficiální státem.
Dieses Jahrzehnt ist eine Zeitspanne, in der sich die Szene in die offizielle, vom Staat geförderte Kunst aufteilte, die wir präsentieren, und die Kunst jener Autoren, die keine Möglichkeit hatten, sich öffentlich vorzustellen, ihre Werke zu zeigen, zu kommunizieren. Deswegen diese Abgrenzung. Das Jahr 1948 ist ganz klar die Machtübernahme durch die Kommunisten. Das Jahr 1958 haben wir mehr oder weniger symbolisch gewählt. In dieser Zeit wurde im tschechoslowakischen Milieu die moderne Kultur offiziell akzeptiert, besonders dank ihres Erfolgs bei der Repräsentation des Staates auf der Weltausstellung Expo 58 in Brüssel.
Kann man unter den ausgestellten Bildern auch tatsächlich künstlerisch wertvolle Werke finden? Oder handelt es sich um eine bloße Erfüllung der Ideologie?
Wir begegnen manchmal auch überraschend interessanten Kunstwerken, aber in höherem Maße im Bereich der Werke, die anachronistischerweise zur Ästhetik etwa der Landschaftsmalerei im 19. Jahrhundert zurückkehren.
Gleich am Eingang versetzt ein Zitat des Theoretikers des sozialistischen Realismus A.A. Stanow, dargestellt in der typischen gelben Schrift auf einer fahnenroten Tafel, den Besucher um 50 Jahre zurück. Ähnliche rot-gelbe Tafeln dominieren dann jede Abteilung der Ausstellung. Die Stärke unserer Literatur besteht darin, dass sie der neuen Sache, dem neuen Werk dient, dem Werk des sozialistischen Aufbaus. Die Literatur soll den Sozialismus erziehen, Autoren sollen Ingenieure der menschlichen Seele sein. Die Literatur soll die Realität der Arbeit und der Gesellschaft nicht als die objektive Wirklichkeit darstellen, sondern als Wirklichkeit in ihrer revolutionären Entwicklung. So viel einige der Überschriften. Alle Säle der Galerie Rudolfinum sind mit Bildern, Plastiken und diversen Dokumenten gefüllt, die diesen Forderungen entsprechen. Wie die Ausstellung organisiert und aufgeteilt ist, beschreibt Teresa Petišková.
Na úvod jsme vybrali obecné téma poválečné a to, jak si entuziasmus.
Zur Einleitung haben wir allgemeines Nachkriegsthema gewählt, und zwar den Enthusiasmus, den Aufbau einer neuen Gesellschaft. Dort können Sie vor allem Bilder sehen, die verschiedene Phasen des Aufbaus von Wasserwerken darstellen. Ein weiterer Saal ist der Produktion gewidmet, an der der stalinistische Druck oder das stalinistische Vorbild am stärksten zu sehen ist. Im Kontrast zu diesem ideologischen Propagandaschaffen folgt ein Saal, der der bereitesten Inspiration gewidmet ist. Lyrische Inspiration, Natur. Und die Ausstellung wird durch Werke abgeschlossen, die eine neue ideologische Interpretation der tschechoslowakischen Geschichte belegen, sowie durch Werke des Armee-Kunststudios, in denen die Armee gefeiert wird.
Abschließend geben wir dem Galeriedirektor Petr Nedoma das Wort. Warum hat er sich gerade für die Präsentation des sozialistischen Realismus entschieden?
Jde především o to, že toto umění není často ukazováno.
Es geht vor allem darum, dass diese Kunst nicht häufig gezeigt wird. Diese Kunst ist irgendwo in Depots versteckt. Sie wird logischerweise an den Rand des Interesses geschoben. Aber andererseits stellt sie einen festen Bestandteil unserer Geschichte dar. Es gibt hier eine große Gruppe von Leuten im Alter unter 40 Jahren, die nie die Möglichkeit hatten, diese Werke zu sehen. Ich will auch der jüngeren Generation ermöglichen, sollte sie Interesse haben, sich aufgrund einer Autopsie ihre eigene Ansicht zu bilden. Sie sollen die Gelegenheit haben, zu sehen, um was für Werke es sich handelte.
Und das war's für heute. Aus Prag verabschieden sich von Ihnen
Katrin Sapina
und Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5930 kHz v jihozápadní Evropě a